Ich habe ein klares Ziel. Die Kammer, die muss Dienstleister sein, nicht Aufsichtsbehörde. Die muss schnell sein, die muss modern sein, die muss einfach verlässlich gute Qualität abliefern und sie muss die Kolleginnen und Kollegen in ihrer ärztlichen Tätigkeit unterstützen und eben nicht behindern.
Die Kammerwahlen der baden-württembergischen Ärzteschaft stehen vor der Tür. Der Präsident der Landesärztekammer Baden-Württemberg, Dr. Wolfgang Miller, ist auch MEDI-Gründungsmitglied. Der praktizierende Orthopäde und Unfallchirurg tritt bei der Wahl für MEDI für eine weitere Amtsperiode an. Wie sieht seine Bilanz der vergangenen Amtszeit aus? Und welche Herausforderungen sieht er für die Ärzteschaft in der Zukunft? Im Podcast mit MEDI stellt er sich den wichtigen Fragen.
Herzlich willkommen beim MEDI-Podcast zu den Kammerwahlen der baden-württembergischen Ärzteschaft. Ich bin Tanja Reiners von MEDI und freue mich auf das Gespräch mit Dr. Wolfgang Miller. Herr Dr. Miller, schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Genau, es ist morgen, es ist 10 Uhr morgens. Wir sitzen zusammen hier im Podcast-Studio in Esslingen. Mich würde mal am Anfang interessieren, wie ein Tag des Ärztekammerpräsidenten Wolfgang Miller normalerweise anfängt.
Ich fahre um 7 Uhr in die Praxis. Um 7:30 geht's dann los, zusammen mit meinem Team. Das macht nach 24 Jahren immer noch total Spaß. Unsere MFAs sorgen dafür, dass meine Kollegin, mein Kollege und ich uns auf die Arbeit mit dem Patienten konzentrieren können und kümmern sich um den guten Praxisablauf. Das ist in der Unfallpraxis nicht immer einfach. Manchmal ist es ein bisschen viel. Meistens kriegen wir das aber zusammen ganz gut hin. Und dann, ja, arbeite ich im schönsten Beruf der Welt mit meinen Patientinnen und Patienten, mit allen kleinen und großen Problemen. Und manchmal vergesse ich alles drumherum und bin ein paar Stunden einfach nur Arzt.
Aber da ist ja schon ganz schön viel los. Ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer wissen wahrscheinlich auch gar nicht, dass sie tatsächlich auch noch parallel weiterhin als Arzt praktizieren. Sie sind seit fast 4 Jahren jetzt Präsident der Landesärztekammer Baden-Württemberg. Was waren für Sie dabei bisher die größten Herausforderungen und Veränderungen?
Wie war das am Anfang? Da stehe ich an der Spitze einer starken Organisation mit einer jahrzehntelangen und auch erfolgreichen Tradition.
Ja.
Ich kenne diese Kammer zwar, aber aus der Perspektive sieht dann manches doch ein bisschen anders aus. Naja, Das Überraschendste erstmal, endlich interessiert sich einer für das, was ich denke. Und ich habe ein klares Ziel, die Kammer, die muss Dienstleister sein, nicht Aufsichtsbehörde. Die muss schnell sein, die muss modern sein, die muss einfach verlässlich gute Qualität abliefern. Und sie muss die Kolleginnen und Kollegen in ihrer ärztlichen Tätigkeit unterstützen und eben nicht behindern. Wie erreiche ich das? Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, erstmal einfach zuzuhören. Zuhören, dann reden mit den Leuten, dann überzeugen. Wir haben uns im Vorstand rasch auf organisatorische und personelle Veränderungen geeinigt. Und das ganze erste Jahr, noch ganz ohne Corona, stand im Zeichen eines enormen Aufbruchs. Wir haben die neue Weiterbildungsordnung diskutiert, das war die Grundlage überhaupt für die Qualifikation. Wie können wir die Kolleginnen und Kollegen dahin bringen, dass sie am Schluss kompetente Ärztinnen und Ärzte sind? Wir haben das Ende 2019 verabschiedet. Wir haben einen Diskussionsprozess auf den Weg gebracht, wie die Kammer selber effektiver werden kann. Wir haben unser Informationsmanagement angepackt, Grundsatzentscheidungen für den neuen Internetauftritt getroffen. Das war einfach nur spannend, jeden Tag etwas neu zu denken.
Genau, und dann kam Corona. Sie hatten ja fast von Anfang an mit der Pandemie ordentlich zu tun und das ohne jegliche Blaupause. Wie schauen Sie da auf Ihre Bilanz?
Sie haben recht, schlagartig hatte das eine ganz andere Bedeutung, was ich gerade gesagt habe, vieles neu zu denken. Da war tatsächlich vieles ganz neu.
Ja.
Im Februar 2020, da sind wir aus dem Faschingsurlaub dann vorzeitig zurückgekommen und haben festgestellt, mit sowas haben wir jetzt noch keine Erfahrung. gesundheitliche Bedrohung der ganzen Bevölkerung. Wir wussten nicht, wo soll das hingehen. Wir hatten Pandemiepläne in der Schublade, klar. Die beschränkten sich aber im Wesentlichen auf Ablaufdiagramme, wer im Ernstfall wen zu informieren und zu fragen hat. Da gibt's Telefonnummern, Erreichbarkeitslisten, alles prima. Die Frage war nur, über was informieren? Was sollen wir jetzt machen? Wir sind als Landesärztekammer die Ansprechpartner für die Kolleginnen und Kollegen, für die Regierung, für die Landkreise. Wir können Kontakt zu den über 70.000 Ärztinnen und Ärzten im Land herstellen. Kein anderer kann das in diesem Umfang. Und wir haben den Auftrag der Regierung bekommen, den Kontakt herzustellen, praktisch eine ärztliche Mobilmachung zu organisieren.
Ja.
Dazu braucht es Werkzeuge, dazu braucht es ein motiviertes Team. Mit dem, was wir eben hatten, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus ganz verschiedenen Bereichen, aus der IT, aus der Weiterbildung, aus der Fortbildung, haben wir eine Hotline eingerichtet über Nacht. Wir haben Prozesse strukturiert, wie die sich melden können, wie wir die erfassen. Wir haben Kolleginnen und Kollegen aufgerufen, sich zu melden. Wir haben sie beraten, versucht, Fragen zu beantworten, so gut es möglich war. Und das war eine tolle Erfahrung. Innerhalb von 1-2 Wochen hatten wir über 1000 Kolleginnen und Kollegen, die sich spontan gemeldet haben, gesagt haben, jawohl, wir sind bereit, wir machen mit. Kolleginnen und Kollegen im Ruhestand, die fit sind, die sagen, ich bin flexibel, teile mich ein. Andere, die gerade in der Familienphase waren, die sich bereit erklärt haben, mitzuhelfen. Ja, ich komme auch mal ins Gesundheitsamt. Da konnten wir ganz viele Kolleginnen und Kollegen dann vermitteln. Das war einfach eine tolle Erfahrung, diese Bereitschaft und dieses Zusammenstehen, dieses Fühlen auch, was es bedeutet, Ärztin zu sein, Arzt zu sein.
Das war ganz interessanter Überblick, glaube ich, auch mal, was die Landesärztekammer alles macht und da auch geleistet hat in der Zeit. Schauen wir jetzt mal auf die aktuelle Lage der Ärzteschaft. In den vergangenen Wochen gab es große Aufregung und Unruhe um Lauterbachs geplante Abschaffung der Neupatientenregelung mit sehr großen Protestaktionen. Ich glaube, das gab es schon lange nicht mehr in der Form. Wie wichtig ist die Regelung für die Ärzteschaft, aber auch für die Patientinnen und Patienten?
Ja, die ist existenziell. Wir konnten das vor 2 Jahren selber kaum glauben. Da hat uns der Bundestag zugesagt, ja, wir sehen, dass die Versorgung gewährleistet sein muss. Wir sehen, dass wir für verlässliche Termine eine verlässliche Finanzierung brauchen. Wir können das sonst in unseren Praxen ja auch nicht finanzieren. Es geht um Personal, um Ressourcen, um die Arbeit, die einfach getan werden muss. Schauen Sie, die Versorgung in der Pandemie hätte nicht funktioniert ohne die feste Zusage, was wir hier von euch verlangen, das wird bezahlt, ohne Deckelung, ohne Regress, ohne Abstaffelung. Und jetzt, die Pandemie ist noch nicht zu Ende, wird dieser erste Hoffnungsschimmer im Keim erstickt. Unbegrenzte Ansprüche aller an unser Gesundheitswesen, aber bitte für begrenzte Mittel. Wir haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so zu bezahlen, dass sie von ihrer Arbeit einigermaßen leben können. Und sofort wird uns gesagt, das war alles ein Missverständnis, das schaffen wir jetzt wieder ab. Das ist sehr, sehr kurzsichtig, wie ich meine. Es sind doch gerade die Jüngeren, die nicht ständig zum Arzt gehen, die Berufstätigen, die Leistungsträger in der Gesellschaft, die von dieser Neupatientenregelung profitiert haben. Wenn die keinen Termin mehr bekommen, weil wir die Stunden unserer MFAs nicht mehr zahlen können, dann wird es im Zweifel viel teurer für alle. Verschleppte Infekte, längere Arbeitsunfähigkeit, weitere Wege zu einem Behandlungstermin, alles zusammen auch volkswirtschaftlich ein großer Blödsinn. Das ist nicht nur eine grottenschlechte Gesundheitspolitik, das zeugt von einer maßlosen Arroganz der Verantwortlichen im BMG. leider bis hinauf zum Minister. Wertschätzung sieht anders aus.
Und ich glaube, gerade darum geht es, um bei dem Streit um die Neupatientenregelung ist geradezu ein Symbol für die geringe Wertschätzung, die niedergelassene, aber auch Klinikärztinnen und Ärzte da aktuell erleben. KBV-Chef Gassen sagte neulich, er habe seit Ulla Schmidt nicht mehr so viel Frust und Wut in der Ärzteschaft erlebt. Aber lassen Sie uns jetzt über ein weiteres Thema sprechen. Lassen Sie uns über die GOL-Reform sprechen. Ich glaube, es ist auch eines Ihrer Herzensthemen. Bei den Tierärzten steigen die Honorare zum Teil im dreistelligen Prozentbereich. Mit ihrer Gebührenordnung erwirtschaften sie zum Beispiel bei der Behandlung von Katzen künftig 163% mehr. Ziemlich harte Zeiten für Katzenbesitzerinnen und Besitzer, aber erfreulich natürlich für die Tiermedizinerinnen und Mediziner. Bei den Humanmedizinerinnen und Medizinern geht seit 30 Jahren gar nichts voran. Wie kann das denn sein?
Das ist ein weiterer Skandal. Da liegt das Problem leider wieder im Bundesgesundheitsministerium. Das glaubt Ihnen schon keiner mehr, wenn Sie ihm das erzählen. Seit über 30 Jahren hat sich die Vergütung der Behandlung nach der amtlichen Gebührenordnung nominell nicht mehr verändert. Das bedeutet eine faktische Absenkung der Honorare um gut die Hälfte. Keine andere Berufsgruppe, auch kein Freiberufler, kann sich das leisten. Die Architekten, die Rechtsanwälte, die Steuerberater könnten mit den Vergütungssätzen von 1996 schlicht nicht mehr leben. Und wir können es auch nicht. Aber hier ist dem Staat eben das Hemd näher als der Rock. Klar, die amtliche Gebührenordnung ist die Gebührentaxe für die Behandlung der Beamtinnen und Beamten. Und jedes Jahr Verzögerung, immer noch eine Beratungsrunde, eine Vertagung hier und dort, spart dem Staat eben bares Geld. Da ist eben der Unterschied zu den Tierärzten.
Genau, und jetzt kommt noch die Krise dazu, die Inflation und die erhöhten Gaspreise. Und welche Rolle spielt denn eigentlich die Landesärztekammer bei der GOR-Reform? Vielleicht können Sie das nochmal erklären.
Baden-Württemberg ist das Land vieler Freiberufler. Da gibt es kleine, mittlere Unternehmen. Es sind neben den Beamten besonders viele Menschen privat versichert. Es sind keinesfalls immer die Besserverdienenden. Ich bin selber im Ausschuss Gebührenordnung bei der Bundesärztekammer und habe regelmäßig Kontakt auch zum PKV-Spitzenverband. Der aktuelle Vorsitzende ist aus Baden-Württemberg. Eigentlich sind wir ja Konkurrenten, wenn man so möchte, so ähnlich wie Tarifparteien. Aber an dieser Stelle ziehen wir mittlerweile am gleichen Strang. Und das ist ein Verdienst, denke ich, auch mit aus Baden-Württemberg.
Also da ist Teamwork angesagt.
Absolut, das müssen wir miteinander in den Griff kriegen.
Die nächste ganz große Herausforderung ist der Ärztemangel. Wie können junge Menschen für den Arztberuf in Praxis und Klinik begeistert werden, Ihrer Meinung nach? Aber natürlich auch für die Freiberuflichkeit, die zunehmend unattraktiver wird.
Das Interesse der Jungen an der Medizin, am Arztberuf, ist an sich ungebrochen. Da bleibt kein Studienplatz frei, das wissen wir. Trotzdem klaffen halt der Bedarf und die verfügbare ärztliche Arbeitskraft auseinander. Das macht die Probleme. Wissen Sie, der Arztberuf ist nicht nur für mich der schönste Beruf der Welt. Es ist ein freier Beruf, egal ob ich angestellt arbeite oder in eigener Praxis. In dieser Beziehung 1:1 von Patientin, Patient zu Ärztin, zu Arzt, da lösen wir die Probleme und da darf uns keiner reinreden. Das geht in vielen Fällen noch einfacher, wenn ich auch wirtschaftlich mein eigener Herr bin. Da brauche ich mich dann nicht von meiner Klinikleitung zitieren zu lassen, wenn ich für die eine oder andere Behandlung zu viel Zeit brauche, wenn ich eine aufwendigere Therapie mache. Gerade mit einem guten Team in der Praxis habe ich die Freiheit, Schwerpunkte zu setzen und die Arbeit so zu organisieren, dass ich für das, was mir persönlich wichtig ist, auch die Zeit und die Ressourcen habe. Dagegen steht natürlich die wirtschaftliche Verantwortung. Eine Anstellung kann eine gute Alternative sein, gerade in den ersten Berufsjahren. Aber auch die Selbstständigkeit kann die Basis für eine sehr erfüllende Berufstätigkeit sein. Was können wir tun? Ich meine, wir müssen die jungen Kolleginnen und Kollegen mitnehmen und eben auch in die Praxis. Ambulante Weiterbildung, das sollte die Selbstverständlichkeit werden. auch ohne, dass wir das mit starren Regeln festschreiben müssen. Jede Kollegin, jeder Kollege sollte mal eine Praxis, den Ablauf hier, die Chancen, die Probleme, aber auch die schönen Seiten erlebt haben, als angehende Ärztin, als angehender Arzt. Ich habe den Eindruck, die Jungen, die sind da durchaus neugierig. Wir sollten da jedem die Chance geben und dann kann er selber für sich entscheiden, was für ihn am besten passt.
Wir haben das gleiche Problem mit dem Personal, natürlich auch massiv bei den MFA. Die Ärztinnen und Ärzte sind verzweifelt auf der Suche nach gutem Personal. Wie kann man denn das Problem lösen?
Ich denke, der Schlüssel dazu ist auch hier einfach eine gute Qualifikation. Dann macht es Spaß und dann können sich die Menschen einbringen. Wir haben da auch als Ärztekammer schon ganz viel erreicht durch die neue Ausbildungs- und Prüfungsordnung der medizinischen Fachangestellten. Wir haben die Aufstiegsqualifikationen bis hin zum Bachelor und zum PA. Und genauso wichtig ist natürlich eine ordentliche Bezahlung. Wir haben in den letzten Jahren noch ohne Inflation in unseren Gremien den Tariflohn der MFAs um etwa 20% angehoben und das ist auch dringend nötig. Das reicht im Ballungsraum bei uns in Stuttgart in vielen Fällen noch nicht mal. Da müssen manche Kolleginnen und Kollegen auch über diesen Tarif hinaus bezahlen. Das ist auch in Ordnung so. Wir haben schon lange keine Sprechstundenhilfen mehr. Wir arbeiten im Team mit Spezialistinnen und Spezialisten für Praxisorganisation, für Patientenführung, für Behandlungsabläufe, für Abrechnungswesen, Materialwirtschaft bis hin zur Betreuung der Praxis-Homepage und bis zum Datenschutz. Der Beruf der MFA, der kann faszinierend vielfältig sein. Wir müssen es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nur zutrauen. Wir müssen sie entsprechend qualifizieren und dann eben auch entsprechend bezahlen.
Vom 11. November bis 2. Dezember 2022 sind Kammerwahlen für die baden-württembergische Ärzteschaft. Wählen Sie MEDI für eine gemeinsame Zukunft.
Kommen wir zum spannenden Thema der Digitalisierung. Das läuft alles sehr schleppend. Die TI kostet den Praxen wirklich Nervenzeit und Geld. Wie kann denn eigentlich eine nutzenorientierte Digitalisierung funktionieren, sodass sie Praxen auch wirklich entlastet?
Tja, ich finde das sehr schade, dass die Digitalisierung im Gesundheitswesen gerade so negativ besetzt ist. Die Digitalisierung, das ist für mich eine große Chance, die kann so vieles erleichtern oder überhaupt erst ermöglichen, von der einfachen Befundübertragung hin bis zur künstlichen Intelligenz. Das kann uns in der Diagnostik, auch in der Therapie unterstützen. Ja. Wissen Sie, sogar die elektronische Krankschreibung ist eigentlich eine geniale Sache, wenn sie funktioniert. Wir praktizieren das seit vielen Jahren in unseren Versorgungsverträgen mit den Kassen, mit dem Hausärzteverband und mit MEDI zusammen. Schon vor knapp 10 Jahren hatten wir die technischen Aufgaben und auch die Datenschutzanforderungen gelöst. Ich meine, das Problem ist nicht die Digitalisierung, sondern einfach die schlechte Umsetzung. Dieser antiquierte Connector ist dafür nur ein Beispiel. Ja, den hatten wir ja in unseren Verträgen auch. Die Älteren, die wissen das. Damit haben wir angefangen. Aber vor 10 Jahren haben wir den durch bessere Lösungen ersetzt. Die Gematik, die schafft es heute immer noch nicht. Es ist eine Katastrophe.
Ja, das ist, glaube ich, MEDI in vielen Bereichen der Digitalisierung Vorreiter. Jetzt lassen Sie kurz über die Krankenhäuser auch sprechen. Was sind aus Ihrer Sicht die drängenden Fragen der Klinikärztinnen und Ärzte?
Ja, die Arbeitsverdichtung hat in den letzten Jahren ja enorm zugenommen. Immer mehr Prozeduren, also einfach Behandlungen, immer weniger Personal. Der Anspruch ist natürlich immer dasselbe. Ich will dem Menschen oft in schwierigen Lebenslagen gerecht werden und dann kommt die Gängelung durch die DRG-Vorschriften. Wir haben den Personalmangel, wir haben eine Fehlorganisation. Das prallt aufeinander und gerade im Krankenhaus mit voller Wucht.
Aber vor allem auch durch die Pandemie, oder?
Die Pandemie hat, wie im Brennglas, viele Probleme, viele einfach auch strukturelle Schwächen unseres Systems natürlich aufgezeigt. Die Pandemie hat gezeigt, was wir leisten müssen und hat gezeigt, wo unsere Grenzen sind, teilweise selbstverschuldet. Ich denke, die Lösung, die liegt auch hier, nach meiner Überzeugung, im Detail. Vor allem in einer optimalen Zusammenarbeit im Team. Klar, die Berufsgruppen untereinander. Jeder muss das machen, was er am besten kann. Die Anamnese, die Untersuchung, die Therapieentscheidung, das wird beim Arzt liegen. Aber eben nicht jedes Häkchen in der elektronischen Dokumentation. Nicht das stundenlange Telefonieren um einen Untersuchungstermin. Die Pflegenden müssen genauso von der überbordenden Bürokratie entlastet werden. Da ist Platz für neue Berufe, Managerinnen und Manager, ähnlich wie in meiner Praxis, die den Ablauf auf der Station im Blick haben, die könnten hier sehr segensreich wirken. Da ist noch viel Entwicklungspotenzial. Ja, und dann meine ich noch eins. Die Klinikträger, die müssen sehen, dass ein Krankenhaus nicht dazu da ist, Profit abzuwerfen, sondern eben um Menschen zu versorgen. Das ist der Auftrag. Viele kommunale Häuser haben das mittlerweile begriffen. Die stehen aber in Konkurrenz zu profitorientierten Klinikketten. Das ist eine Schieflage. Da müssen wir ran an das Thema. Das ist ein richtig, richtig großes Problem.
Das Problem haben ja die Praxen auch mit der zunehmenden Entwicklung der investorengetriebenen MVZs.
Ja, klar. Das kann nicht funktionieren. Ich kann nicht die Behandlung, diese ganz sensible Interaktion zwischen dem, der Hilfe braucht und dem, der dem helfen will, hernehmen als einen Produktionsprozess, in dem ich Profit abschöpfe. Das funktioniert so nicht. Und das ist das große Problem in diesen investorenfinanzierten MVZs.
Herr Dr. Miller, Sie treten für Medi an, jetzt in diesem Wahlkampf. Sie sind selbst Gründungsmitglied seit 1999. Was bedeutet Medi für Sie persönlich?
Ja, Sie haben recht, 99 tatsächlich. Da war ich noch nicht mal ein Jahr niedergelassen. Da haben mich Kolleginnen und Kollegen, die ich schon aus meiner Klinikzeit kannte, angerufen und gesagt, da musst du mitkommen, das entscheidet jetzt über unsere Zukunft, da geht's um was, um uns niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Da habe ich gedacht, okay, das sind eigentlich vernünftige Leute, hatte nicht so den Überblick, aber ich bin mitgekommen und wir haben damals die Medi-S GbR gegründet im Mai 1999. Ja, und mit den vielen damals wilden Revoluzern, mit vielen von denen arbeite ich heute noch ganz gerne und intensiv zusammen. Die sind jetzt nicht mehr so wild, aber immer noch genauso entschlossen, sich einzumischen, wenn etwas schief läuft. Wir nehmen für unseren Berufsstand die Dinge lieber selber in die Hand, als auf andere zu warten. Da habe ich eine ganze Menge gelernt. Medi, was fasziniert mich an Medi? Tatsächlich immer noch die Zusammenarbeit über Fachgruppengrenzen hinweg, über Sektorengrenzen hinweg. Die Hausärzte und Fachärzte Seite an Seite, das war damals ja nicht so die Selbstverständlichkeit. Da haben wir den Medi-Patientenbegleitbrief eingeführt. Ja, was soll das sein, ein Stück Papier? Das war der Prototyp für unzählige Formulare, die dann gekommen sind, für Entlassungsbriefe, für das Entlassungsmanagement, für Kurzmitteilungen. Im Medikontext, den wir damals erarbeitet haben, 1999, da ist die verpflichtende gegenseitige Information festgeschrieben. Dazu haben wir uns selber verpflichtet. Das würden wir uns heute noch wünschen, dass das in unserer gesetzlichen Sozialversicherung einigermaßen so funktioniert. Das war damals noch analog, ja, mit Durchschlagpapier oder man hat die Dinge kopiert, dass man sie in die eigene Akte reinlegen konnte. Es waren andere Zeiten. Aber das Prinzip hat sich bis heute gehalten. Gemeinsam geht es einfach besser.
Also eine lange gemeinsame Erfolgsgeschichte. Da kann man vielleicht noch ergänzen, dass es neben den wilden Revolutionen von damals mittlerweile jetzt auch Young Medi gibt. Also ein ganz schlagkräftiges Team von jungen Ärztinnen und Ärzten.
Ja, das ist genial. Das nimmt jetzt richtig Fahrt auf. Die fragen uns, die stellen uns auch Fragen, die kommen mit. Das macht richtig Spaß.
Sie haben als Präsident der Landesärztekammer, Herr Dr. Miller, viel Verantwortung. Sie haben es vorhin erzählt, eingangs, Sie praktizieren weiter als Orthopäde und Unfallchirurg, haben viele weitere berufspolitische Ämter, aber auch engagieren sich auch privatpolitisch. Wie schalten Sie eigentlich ab?
Ja, es gibt tatsächlich auch noch ein Leben außerhalb der Politik und außerhalb des Berufs. Ich freue mich, wenn ich abends heimkomme. Ich habe tatsächlich jahrelang einen Kirchenchor geleitet. Ich spiele heute noch regelmäßig Orgels und Gottesdienst. Und das ist einfach was ganz anderes. Und dann überlege ich, welcher Akkord passt zu welcher Melodiewendung. Wie spiele ich vielleicht die verschiedenen Strophen von so einem Kirchenlied mit verschiedenen Harmonien, mit verschiedenen Klangfarben. Und da können Sie die Politik relativ schnell ausblenden. Da sind Sie ganz schnell wo ganz anders und es tut dann richtig gut.
Aber das muss man auch können, aber das gelingt Ihnen scheinbar gut. Was tun Sie denn für Ihre eigene Gesundheit?
Ich versuche, ja, in mich hineinzuhören. Ich versuche, ehrlich zu mir selber zu sein, wie ich es auch versuche, ehrlich zu den anderen zu sein. Das macht Spaß. Sprint macht Spaß. Ausdauertraining. Ich laufe, ich schwimme gerne und regelmäßig und mir macht auch die Arbeit Spaß. Aber irgendwann ist's gut und dann spüre ich schon, wenn wieder mal ein Tag vielleicht nichts tun angesagt ist, ohne Zwang jetzt das eine oder andere noch erledigen zu müssen, ohne Mails, ohne Telefon. Ich glaube, wir können das ganz gut wahrnehmen, wenn wir das selber zulassen.
Sprint und Ausdauer, ich glaube, beides braucht man bei Ihnen im Job. Kann man auf jeden Fall gut gebrauchen und immer trainieren. Vielen Dank erstmal bis hierher. Am Ende habe ich noch 5 kurze Satzanfänge für Sie vorbereitet und ich möchte Sie kurz bitten, die nachfolgenden Sätze einfach zu beenden. Fangen wir mal an. Wenn ich Bundesgesundheitsminister wäre, würde ich als erstes...
Ich glaube... Als erstes würde ich mal die Verantwortlichen, die Spitzen der Kassenverbände, der Krankenhausgesellschaft, der KBV, der Bundesärztekammer, zu einem Wochenende im Schwarzwald einladen. In einem Tal ohne Handyempfang, das gibt's da ja noch. Und keinen rauslassen, vor er nicht die anderen als Menschen kennengelernt hat. Vor er nicht weiß, wer der Mensch hinter der Funktion ist. Da bin ich mir sicher, das würde schon mal vieles viel leichter machen, ohne dass Sie über große Probleme jetzt diskutiert haben.
Warum gerade im Schwarzwald?
Ja, Schwarzwald, weil der Schwarzwald in Baden-Württemberg liegt, weil der Schwarzwald eine der schönsten Regionen ist, die es überhaupt gibt in Deutschland.
Okay, ich verstehe. Ich bin Arzt geworden, weil?
Tja, weil mich Menschen faszinieren. Ich war... auf dem sogenannten humanistischen Gymnasium, da habe ich viel gelernt über Werte, über antike Philosophen. Die haben sich ja auch schon so ihre Gedanken gemacht. Wie ist es überhaupt mit den Menschen? Habe ich auch gelernt über die Endlichkeit und die Verletzlichkeit der Menschen. Die Endlichkeit auch des eigenen Lebens. Und dann habe ich gedacht, du hast nur ein Leben und damit solltest du was anfangen, was wahrscheinlich sinnvoll ist.
Und das tun Sie ja auch. Wenn ich nicht Arzt geworden wäre, wäre ich heute?
Tja, schwierig. Vielleicht wäre ich Musiker. Mein Vater hat es beruflich gemacht. Ich habe irgendwann dann gegen Ende der Schulzeit entschieden, ich setze jetzt erstmal alles auf die Karte Medizin. Ich habe drum gekämpft. Das hat geklappt und dafür bin ich auch heute noch ziemlich dankbar.
Arzt oder Ärztin sein im Jahr 2040 bedeutet...
Das bedeutet, dass wir in einer jahrtausendealten Tradition mit einer Spitzenqualifikation und mit den modernsten Tools der KI eine Versorgung ganz nah am Menschen machen. Ja, ich hoffe tatsächlich, ich bin zuversichtlich, dass uns die Digitalisierung nach diesem aktuellen Umbruch, der gigantisch ist, dass uns die Digitalisierung helfen kann, uns dann wieder mehr auf den Menschen, auf den Patienten zu konzentrieren.
So sollte es im besten Fall sein. So, und jetzt der letzte Satz. Ich möchte wieder Präsident der Landesärztekammer Baden-Württemberg werden, weil?
Naja, weil ich gerade erst angefangen habe, weil ich drauf brenne, ganz vieles umzusetzen, was wir miteinander begonnen haben, weil ich eine Menge zusätzliche Ideen und Ziel habe, klare Kante im Einsatz für die Kolleginnen und Kollegen. Nach innen diskutieren wir in unseren Gremien, treffen demokratische Entscheidungen. Ja, da sind nicht immer alle einer Meinung. Und dann wird es durchgezogen, und zwar gemeinsam, geschlossen nach außen. Und ganz ehrlich, das ist für mich eines der schönsten Ämter, die es überhaupt gibt.
Wie wunderbar, dann hoffen wir doch, dass das so bleibt. Herr Dr. Möller, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen ganz viel Erfolg.
Vielen Dank Ihnen.
Vom 11. November bis zum 2. Dezember 2022 sind Kammerwahlen für die baden-württembergische Ärzteschaft. Wählen Sie Medi, stimmen Sie für Dr. Wolfgang Miller, für eine gemeinsame Zukunft.